Alrighty, ich möchte ganz einfach eine Frage stellen. Und egal, ob du heute hier bist und sagst, hey, ich glaube an Gott oder glaubst nicht an Gott, stell dir einfach mal vor, dass diese Frage jetzt irgendwie auch was mit dir zu tun hat. Ja? Wenn du heute Abend vor Gott im Himmel stehst oder stehen würdest, und er würde dich fragen, hey, warum sollte ich dich reinlassen in mein Paradies? Was würdest du sagen? Also warum sollte Gott dich hineinlassen? Einmal kurz überlegen und diese Frage einfach mal mitnehmen. Wir sind ja in der Reihe die Weisheiten Jesu, ja, also Gleichnisse, die wir uns anschauen, die Jesus gesagt hat. Wir schauen uns einfach mal ein paar Stellen aus der Bibel an und gucken so, hey, das, was Jesus da spricht, was hat das mit uns zu tun und wie können wir da einfach etwas auch für uns heute mitnehmen? Und oftmals sind das wirklich so richtige solche Nuggets, ne? Also die man mitnehmen kann, die richtig bam, auf den Punkt gebracht sind von Jesus. Und deswegen wünsche ich mir, wenn du heute hier bist und egal, wo du gerade stehst, dass du heute nach Hause gehst und denkst, okay, warte mal, irgendwie hat mich das heute herausgefordert und das wünsche ich mir für dich heute Abend. Und ich lese aus Lukas 18, 9 bis 14, diesmal aus Lukas-Evangelium, letzten beiden Male haben wir aus Matthäus-Evangelium. Und die Reihe geht auch nur noch bis nächste Woche, dann schließt Mike dann ab, da freue ich mich drauf. Und das wird richtig gut. Deswegen Lukas 18, 9 bis 14, wir lesen heute immer so ein bisschen Vers für Vers und dann gehe ich drauf ein. Okay, dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Kennt ihr solche Leute? Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Okay, erstmal bis hierhin, ja. Welche Zielgruppe spricht Jesus hier an? Das sagt er eigentlich ja, oder das schreibt hier Lukas ja in seinem ersten Vers auch von diesem Gleichnis. Das waren selbstgerechte Leute, die andere mit Geringschätzung angeschaut haben. Das ist so die Zielgruppe, die dieses Gleichnis hören sollten. Okay? Und das sind einfach so fromme Menschen, die dachten, hey, die leben richtig gut. Ja, die dachten, ihre Taten, das ist das, was worauf Leute schauen und was einen Menschen ausmacht. Und sie dachten, hey, ich habe ein richtig hohes moralisches Level, ja, ich bin viel besser als die anderen. Und an diese Zielgruppe richtet sich Jesus gerade mit diesem Gleichnis. Und diese Zielgruppe oder diese Gruppe, die ist auch so drauf, dass die halt die verachtet, die offensichtlich nicht das tun, was Gott gefällt. Ja, die offensichtlich vielleicht Sünder sind, um mal das auch in dieser Sprache zu sagen. Dann im zweiten Vers, im Vers 10, da lesen wir von den zwei Typen, die Jesus hier einfach beschreibt oder anfängt zu beschreiben, die unterschiedlicher kaum sein können. Einmal so ein frommer Überflieger, ja, der Pharisäer. Das waren so die Schriftgelehrten, das waren so die High-End-Elite. Und dann das böse, abscheuliche in Person, ja, der Steuereintreiber. So, das sind die zwei Typen, die hier Jesus jetzt einfach mal in so ein Gleichnis setzt. Und der Pharisäer, ja, lass uns mal erstmal den Pharisäer anschauen. Vielleicht hast du schon ganz viel über die Pharisäer gehört, vielleicht noch gar nicht so viel. Und diese Pharisäer, das war so eine Gruppe, die hatten echt einen richtig guten Ruf damals, ja. Also die waren so richtig astreinen Ruf. Wenn du Pharisäer warst, dann gehörtest du echt zu der Elite, ja. Das waren die guten Jungs, kann man fast sagen. Und sie studierten die Schriften, also sie studierten quasi damals, für die war es die Tora, also das Alte Testament für uns, ja, die Propheten. Und sie kannten sich richtig gut aus, ja. Für sie waren die Schriften, es war heilig, sie wollten alles irgendwie einhalten, sie wollten, für die war die Lehre echt wichtig, ja. Sie haben echt sich angestrengt, alles einzuhalten, was so in den Schriften steht. Sie haben alles sehr ernst genommen auch. Und das Schöne war ja auch, dass sie immer wieder zu Jesus kamen. Lesen wir auch ganz viel in der Bibel, dass sie zu Jesus kamen, diese Pharisäer, und angefangen haben zu diskutieren. Ja, also eigentlich kann man ja denken, so, ja, Pharisäer, ja, warum nicht, ne? Also waren einfach schlaue Leute. Und was ist daran so falsch? Und so auch hier dieser Typ im Gleichnis, das ist auch ein Pharisäer, den hier Jesus beschreibt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so heute so einen Pharisäer beschreiben würde, vielleicht, es muss ja nicht so sein, ja, ist das jemand, der immer zur Kirche geht, der sich Notizen macht, ja, macht dir Notizen. Macht euch Notizen, das vergesst ihr morgens alle. Und es ist jemand, der vielleicht auch jeden Elternabend mit wahrnimmt, ja, zu jedem Elternabend geht, der irgendwie in einer gemeinnützigen Organisation irgendwie Vorstand ist oder irgendwie einfach, der viele gute Taten vollbringt, ja. So kann man vielleicht jemanden beschreiben heute. Also es war immer so ein Musterbürger. und so auch dieser Pharisäer hier. Und grundsätzlich war das Denken damals, also das müsst ihr euch vorstellen, damals zu Zeiten Jesu, als er das gesagt hat, war das Denken von diesen Pharisäern so, hey, wenn Gott jemand annimmt, ja, wenn es eine Gruppe gibt, wo Gott sagt, hey, das sind gute Leute, die sind richtig gut drauf, die nehme ich an, dann dachten alle, hey, das sind bestimmt die Pharisäer. Also als Pharisäer warst du richtig gut drauf, ja, du warst eigentlich sehr hoch angesehen. Und dann haben wir jetzt den Steuereintreiber, oder in manchen Übersetzungen steht einfach nur Zöllner, aber ich bleibe mal bei Steuereintreiber heute. Das war ja der andere Kerl, ja? Einfach genau das Gegenteil. So ein richtiger, weiß nicht, ja, ein Nichtsnutz für so einen normalen Israeli, ja? Der, wenn da so Juden da waren, die haben von Steuereintreiber gehört und die kannten jemanden, dann war da ein Riesenbogen. Da wollten nichts zu tun haben mit Steuereintreiber. Gar nichts. Das waren so die Typen, die das Geld aus der Tasche gezogen haben von den Juden, vom Volk Israel. Und die Steuereintreiber hat man richtig gehasst, weil sie einfach mit den Römern, die damals das ganze die Besatzungsmacht waren, gemeinsame Sache gemacht haben. Das heißt, Israel war damals unter der Besatzungsmacht von den Römern und das Volk Israel durfte zwar eigentlich recht gut leben, aber war trotzdem sehr, sehr eingeengt von den Römern. Da gab es ganz viele Regeln und auch Vorschriften, die sie einhalten mussten und konnten auch nicht mal alles machen. Deswegen waren diese Steuereintreiber eigentlich echt gehasst vom Volk Israel, weil sie einfach gemeinsame Sache mit Römer gemacht haben. Und man müsste auch echt verstehen, dass die Römer, dass die schon sehr brutal waren. Ja? Also ich weiß nicht, ob du so Filme kennst, so Gladiator und diese ganzen anderen Filme. Da sieht man teilweise schon ein paar Sachen von den Römern, die sie gemacht haben. Aber die Römer waren echt sehr brutal. Die haben ganz viele Tausende von den Juden gekreuzigt, ja, ermordet, einfach um die Macht zu zeigen. Oder sie haben einfach alle, die sich ein bisschen gegen diese Diktatur da aufgelehnt haben, haben sie zerschlagen. Sie haben sogar dann gefordert, dass das Volk Israel Geld bezahlt, damit sie beschützt werden von den Römern. Also das ist witzig, ja. Das wäre so, als wenn ich dir sagen würde, hey, ich will dich fertig machen, aber du musst mir Geld bezahlen, damit ich dich schütze und ich dich nicht fertig mache. Ja, das ist richtig dumm eigentlich, also vom Gedankengang her. Aber das mussten die, das musste das Volk Israel tun. Sie mussten eine Steuer zahlen zum Schutz, damit die Römer sie nicht, auch irgendwie unterdrücken oder mehr unterdrücken als sonst. Und so haben sie herausgefunden, dass es viel einfacher ist, einen Steuereintreiber zu nehmen, der aus dem Volk Israel kommt. Ja, das heißt, die haben es nicht selbst gemacht, die haben nicht gesagt so, hey, okay, jetzt holen wir ein paar Soldaten und dann holen wir die Steuern. Nein, die haben gesagt, hey, es ist irgendwie viel einfacher, wenn wir jemanden aus dem Volk selbst nehmen, ihn zur Seite stellen und sagen, hey, du bist jetzt der Steuereintreiber und du sollst aus deinem Volk das Geld rausnehmen. Also eigentlich schon ziemlich gewieft so. Und deswegen kann man sich ja vorstellen, hey, wenn jetzt jemand aus meinem Volk das machen würde und dann sich gegen mich auflehnen würde und Steuern verlangen möchte und mit den Römern gemeinsam Sachen macht, dann würde ich auch denken, hey, wer bist du denn? Warum machst du das? Warum verrätst du uns so, ja? So war einfach so war das Ansehen quasi von den Steuereintreibern, weil das Ding war ja auch, dass die Römer gesagt haben, hey, das sind die Abgaben, die brauchen wir. Alles, was ihr mehr nehmt, das könnt ihr behalten. So. Und deswegen haben sich dann natürlich auch die Steuereintreiber gedacht, so, hey, okay, dann machen wir mal ein bisschen höheren Steuersatz und den Rest, den behalte ich einfach für mich. Und entsprechend haben sie auch recht gut gelebt, die meisten. Also, einfach ein ganz, ganz schlechtes Ansehen im Volk Israel, okay? Das müssen wir einfach verstehen. Ein Riesenkontrast. Der Pharisäer, der einfach Gott heftig quasi geehrt hat mit seinen Taten. Und dann dieser Steuereintreiber, der so voller Sünde war, auch offensichtlich für das Volk Israel, quasi so ein Abschaum der Gesellschaft und ein Verräter. Und diese zwei Personen, die hier Jesus beschreibt, sind so wie Tag und Nacht, ja, aber die haben das gleiche Ziel. Sie laufen hin zum Tempel. Das lesen wir gleich nochmal ganz genauer. Und sie laufen beide zum Tempel hin und mal Hand aufs Herz so, können wir uns mit einer dieser Gruppen irgendwie identifizieren? Ja, da sind die Pharisäer und wie schon gesagt so, die hatten ja eigentlich haben die ja bei uns heute recht schlechten Ruf, weil wir wissen ja so, die Pharisäer sind ja ein bisschen schräg drauf gewesen. Aber können wir uns mit einer dieser Gruppen identifizieren, ja? Würden wir sagen so, ich bin doch auch so ein bisschen selbstgerecht, ja, ich bin auch eher so diese Ecke, die sehr viel auch so denkt in Schubladen und ich bin besser als die und so weiter. Oder oder würdest du dich sogar als Steuereintreiber einstufen, ja, dass du weißt, boah, eigentlich habe ich Schuld in meinem Leben so und ich bin echt ein schlechter Mensch und ich weiß, dass ich irgendwie auch nicht alles richtig mache. Oder haben wir Leute vor Augen, die so sind, ja? Vielleicht haben wir auch so Personen vor Augen gerade jetzt, ja, das wäre so eine Kategorie Steuereintreiber, ja, und das ist diese Person. Und wir können die Schublade aufmachen und sagen, naja, da gibt es jemanden, zum Beispiel jemand, auch vielleicht auch ein Christ, den du kennst, aber der tickt nicht so wie du und denkst, ach, das ist so auch so ein Steuereintreiber, ja, der hält auch nicht alles ein. Oder du kennst Leute in deinem Umfeld, die Dinge tun, bewusst Dinge tun, wo du weißt, dass da eigentlich es geht das gegen Gott. Ja, und du weißt, boah, no way, das ist auch so Kategorie Steuereintreiber. Oder du kennst vielleicht sogar irgendwelche Unternehmen, ja, das ist ja auch immer was heute sehr schnell hochkommt, das Unternehmen, wo wir vielleicht mal eine Reportage gelesen haben und denkst, boah, ey, diese Geschäftsführer, dieser Vorstand oder das ganze Unternehmen ist so korrupt, ja, das ist so, die nehmen Leute aus und du denkst so, das wäre auch so eine Kategorie Steuereintreiber, ja, total voll die Sünder, um das mal auch so zu sagen. Total ausbeuterisch, ungerecht und schlecht. So, und egal, ob du dich gerade in diesem Moment zu dieser einen Gruppe zuordnen würdest oder zu der anderen Gruppe oder ob du Personen vor Augen hast, lass mal einfach schauen, wie es weitergeht mit diesen zwei Personengruppen. Und dann lesen wir ab Vers 11, der stolze Pharisäer, ja, stand da, also im Tempel, und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Also, das ist ja mal ein sehr, sehr, sehr selbstbewusstes Gebet, um das mal vorsichtig auszudrücken, okay? So frei nach dem Motto, Herr, gratuliere, du hast mich auf deiner Seite. Ich bin kein Sünder. Herr, come on, also ich bin ein richtig guter Mensch, ja. So echt ein sehr, sehr selbstbewusstes Gebet. Und unser Pharisäer stellt sich quasi vor Gott und gibt sich selbst ein Zeugnis, ja. Er sagt, Gott, ich bin so ein toller Mensch. Siehst du das nicht? Ja, ich bin so ein toller Mensch. Und all das, was er ja so sagt, das kann ja auch echt wahr sein, oder? Also er sagt ja, er ist seiner Frau treu geblieben, er hat niemanden bestohlen, er fastet regelmäßig, ja, und so weiter, gibt den Zehnten. Das sind ja alles Dinge, die wahr sein können oder die auch wahr sind. Und das zählt ja alles so auf hier. Und man kann denken so, okay, dieser Mann, der war ein Mann der guten Tat, so, ja. Nach außen hin sah alles großartig aus, wirklich, perfekt. Dieser Pharisäer, er betet sehr selbstbewusst, ich bin nicht so, Gott, ich bin auch ein richtig guter Mensch. Und natürlich wissen wir heute, also wenn du heute mit Gott unterwegs bist, so, und du denkst so, ja, boah, dieses Gebet, das, also so sollte man echt nicht beten, ja, das ist wirklich schon heftig. Also wir wissen ja heute, come on, ey, Pharisäer hier, wie auch immer du heißt, so betet man ja auch nicht. Also selbst wenn du irgendwie Christ bist, wenn du an Gott glaubst, das macht man einfach nicht. Das wissen wir ja irgendwie. Also wir können es so ein bisschen einstufen, und wir wissen so, hey, diese fünf Ichs sind da drin, ja, fünf Ichs, die hier dieser Pharisäer aufzählt. Das zeigt so diese Selbstbezogenheit auch von ihm. Aber ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Syndrom von Herr Ich auch noch bei uns heute existiert. Okay? Ich glaube, dass diese Haltung von diesem Pharisäer trotzdem noch irgendwo bei uns zu finden ist, die wir dir vielleicht schon irgendwie an Gott glauben. Und vielleicht gerade, wenn man schon länger mit Gott unterwegs ist, kann sich so eine Haltung einschleichen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob, wie du dein Leben so einschätzen würdest, auch dein Gebetsleben, ja, wenn du eins hast, so wie viel Ich darin vorkommt und wie viel du auch das so ähnlich ausdrückst wie hier dieser Pharisäer. Und ich habe mich auch schon dabei ertappt, ja, also so ein bisschen nach dem Motto, hey, komm Gott, ich habe so viel bewegt jetzt, ja, ich habe so viel investiert, da muss doch was herausspringen für mich, ja, oder irgendwie, wo ich sage, Gott, ich habe so viel Gutes getan, was bekomme ich dafür zurück? Und nach dem Motto, hey Gott, ich lebe hier doch nach deinen Maßstäben. Ich habe hier echt gewartet. Ich habe echt versucht, nach bestem Gewissen und Wissen, auch ja, nach deinem Willen zu leben, irgendwie die Regeln einzuhalten, was ein guter Christ auch macht. Hey, wann werde ich belohnt dafür? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Haltung von, hey, hier ist meine Leistung, Gott, und jetzt belohne mich dafür, oder ich bin ja ein guter Mensch, weil ich leiste. Ich glaube, wir alle können uns da irgendwo immer wieder mal identifizieren. Und es schlummert immer irgendwie auch in uns. Vielleicht blicken wir gar nicht so straight wie der Pharisäer und sagen, hey Gott, ich bin kein Sünder. Das machen wir wahrscheinlich nicht so, ja. Aber so diese Haltung, ich glaube, da steckt schon einiges drin, auch was wir, wie wir uns manchmal auch wiederfinden. Oder aber eins, also eine Sache steht sowas von fest. Ich habe durch meine Leistung keinen Anspruch an Gott, ja. Das möchte ich sagen. Durch meine Leistung habe ich keinen Anspruch an Gott. Und wenn du 10% deines Gehalts in die Gemeinde gibst, wenn du irgendwie ein Missionswerk spendest, wenn du auch irgendwie in eine Lebensschutzorganisation dein Geld hingibst, wenn du ein Kinderhilfswerk unterstützt, so alles wäre richtig großartig, wäre super und ich würde dich so feiern dafür. Zu Problem wird es für dich, wenn du hoffst, dass du dadurch deinen Wert bestimmst. Okay? Diese Sachen können zum Problem werden. Diese guten Sachen können zum Problem werden, wenn du denkst, hey, das macht mich aus. Das, was ich leiste, Gott, come on, das macht mich doch bei dir irgendwie besser, oder? Vielleicht erzählst du sogar noch anderen Leuten so, ja, mit der Hoffnung, dass sie dich bewundern. Come on, hey, hast du schon gehört, ich bin so dahin und dahin. Und dann hoffst du, oder du hoffst irgendwie, dass eine Reaktion kommt und sagst, hey, cool, Hammer, wie großzügig du bist, ja. Und du wünschst dir vielleicht auch im Inneren so, hey, Großzügigkeit, ich will dafür bewundert werden. Und das Schlimme ist, ja, etwas, das wirklich gut ist, zum Beispiel deine Großzügigkeit, kann sogar zu einem Ersatzgott werden für dich. Das ist mal heftig, ja. So Dinge, die eigentlich gut sind, von der Tat her, können aber zu einem Ersatzgott werden für uns, wo wir sagen, boah, ich definiere mich darüber. Und es wird die Quelle deiner und meiner Identität, wenn wir uns darüber definieren. Ja, ich bin jemand, weil ich großzügig bin. Ah, okay. Ist das deine Definition von dir selbst? Oder ich bin jemand, weil ich Menschen gerne praktisch helfe. Eigentlich eine richtig gute Tat, aber wenn du sagst, ich definiere mich darüber, dass ich Menschen helfe, deswegen bin ich ein guter Mensch. Kann ich so stehen? Also würde ich einmal so stehen lassen, ja? Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Oder ich bin jemand, weil ich Teil des Lobpreisteams bin. Ist das so? Ich bin jemand, weil ich hier vorne predige. Oder ich bin jemand, weil ich es schaffe, jeden Tag 5 Minuten zu beten. Ja, das hat der Pharisäer auch gemacht. Und am Ende gleich lesen wir, was mit ihm passiert ist. So, das sind alles wunderbare Dinge, aber die Frage ist, stehst du in der Falle, dass etwas, das wirklich gut und richtig ist, zu einem Ersatzgott werden kann in deinem Leben? Ja, stehst du in der Falle, dass etwas wirklich gut und richtig ist, zu deinem Ersatzgott wird? Oder einfacher gefragt, wie sehr definiert das, was du tust, deinen Wert? Wie sehr definiert das, was du tust, deinen Wert? Oder wie oft definierst du deinen Wert selbst mit den Dingen, die du tust? Hey, ich bin so gut darin. Come on, ihr müsst mich doch bewundern, oder? Wie tickst du da? Und wie sehr ist das eine Falle für dich, dass du sagst, darüber definiere ich mich, über meine Leistung, über die Taten, hey, über das Gute, was ich auch vielleicht tue. Und ich würde sagen, all das, was hier irgendwie auch genannt wurde, sei es jetzt die praktische Hilfe, sei es die Spende, das ist ja alles gut. Aber es kann zu Problem für dich werden, wenn du sagst, ich definiere mich darüber. Und auch wenn diese Fragen recht klassisch klingen, ja, diese Frage hört man ja oft, ja, was definiert deinen Wert so? Vor allem in so einem christlichen Kontext, da hört man es ja oft. Da behaupte ich mal, dass wir oft diesen Leistungsautomaten bei Gott haben, immer wieder. Ja, so wir schieben oben, also Automat hier, bums, da steht Gott drauf. Wir schieben oben Leistung rein. Hey Gott, ich habe investiert, Gott, ich habe gebetet. Und jetzt drückst du die Knöpfe 1, 2, 3, 4 und unten Gott, jetzt musst du ihm was geben. Ja, und wir denken, dass Gott so ein Leistungsautomat ist, der uns segnen muss, weil wir halt Dinge tun. Und ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass wir so ticken. Ja, oh Mist, ich habe vergessen zu beten und auf einmal bist du voll in dieser Unfreiheit drin. Ah, ich muss das ja irgendwie nachholen, weil sonst verpasse ich vielleicht den Bus, ja, oder ich schreibe eine schlechte Note. Und so ticken wir ja. Vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht nicht ganz so komisch, ja, aber so ein bisschen schon, glaube ich. Seid ihr noch mit mir? Ja? Also, dieser Pharisäer hier im Gleichnis, der braucht echt viel Anerkennung für seine Taten. Und in Wahrheit dient er sich nur selbst damit, ja. Und das, was der Pharisäer hier verkörpert, ist eigentlich Religion. Wir kennen vielleicht auch so ein bisschen immer diesen Unterschied zwischen Religion und Glaube und vielleicht hast du auch schon ein paar Videos gesehen, hast schon viel darüber gehört, ganz cool. Es gibt coole Zitate darüber, was Religion ist, was Glaube ist. Aber dieser Pharisäer ist eigentlich so ein Sinnbild dafür, was Religion ist. Und Und man kann dem auch gar nicht so viel vorwerfen, diesem Pharisäer, weil er hat ja echt viel getan, damit er vorwärts kommt. Ja? Aber er war auf der falschen Straße unterwegs. Er war auf der Straße der Religion unterwegs. Er wollte durch Leistung wollte definiert werden, auch von Gott. Und das ist halt, was man auch gerne sagt, so Religion, da steckt so wenig Gott drin. Ja? Das ist so, da steckt so wenig Gott eigentlich drin, wenn man über Religion spricht. Und das ist das Problem, wenn wir auf der Straße der Religion unterwegs sind und sagen, hey, ich definiere mich über das, was ich tue, dann ist das nicht das Evangelium, was Gott uns gegeben hat. Und wie gesagt, dieser Pharisäer hier, er hat gute Taten vollbracht, aber sein Problem war, dass der falsch auf der falschen Straße unterwegs war. So, Religion bringt uns von Gottes Gnade und von seinem Evangelium weg. Und es gibt zwei Wege, wie Gott nicht Chef in meinem Leben oder in deinem Leben ist. Es gibt zwei Wege, wie du das ausdrücken kannst. Das erste ist, du sagst, ich tue das, was ich einfach selbst tun will. Ja? Auf Gottes Maßstäbe, auf Gottes Reden pfeife ich, ist mir sowas von wurscht. Das heißt, du kannst das so ausdrücken, ganz klar und deutlich. Ja, Gott, ich brauche dich nicht. Oder du sagst auch, hey, ich will so ein gutes moralisches Leben leben, dass Gott mich segnen muss. Ja. Das ist auch die andere Seite, wie Gott nicht dein Chef im Leben sein wird. So, wenn du so unterwegs bist, dass du sagst, hey, ich will so gut leben, dass Gott mich segnen muss, dann kann es sein, dass Jesus einfach nur ein gutes Vorbild für dich ist, ein guter Lehrer für dich war oder auch ist, ja, dass du einfach sagst, hey, eigentlich brauche ich keinen Retter, eigentlich brauche ich keinen, der mir meine Sünden vergibt, ich brauche keine Erlösung. Hey, das mache ich schon selbst durch das, was ich tue. Und so eine Selbsterlösung kann ja auch ein gutes Gefühl schaffen, ja. Also wenn man sagt, hey, ich habe was getan, das macht ja auch, das bringt ja auch irgendwie so ein Gefühl von Zufriedenheit. Hey, ich bin ein guter Typ. Ich hab viel gerissen, ja. Aber das ist genau das Problem. Das ist genau die andere Seite, wo Gott nicht Chef in deinem Leben ist, wenn du so unterwegs bist. Und ich sag dir, der Feind ist echt froh, wenn er solche Personen findet. Und ich weiß, ob ihr den Timothy Keller kennt. Er ist ein guter Pastor, Prediger, Autor. Und er hat in seinem Buch Warum Gott geschrieben. Einmal Zitat. Ich kann Jesus als meinen Erlöser ablehnen, indem ich die Gebote der Bibel breche, aber auch indem ich die gewissenhaft einzuhalten versuche. Letztlich laufen Religion, in Klammern, ich gründe meine Identität auf meine moralische Leistung, und Religionslosigkeit, ich gründe meine Identität auf irgendwelchen weltlichen Dingen oder Beziehungen, auf das Gleiche hinaus. Beides sind Sünde. Auch schon ziemlich straight, ja. Wo auch diese zwei Seiten aufzeigt, wie man Gott nicht als Chef in seinem Leben hat. Und ich behaupte auch mal, dass es oft so ist, gerade die schon lange unterwegs sind mit Gott. Vielleicht bist du hier, du bist schon viele Jahre mit Gott unterwegs. Dass es oft vielleicht sogar schwieriger ist, dass man die Gnade Gottes an sich ranlässt, weil man sich so dran gewöhnt hat an irgendwelche Dinge, die man tut. Und ich möchte jetzt zum zweiten Mann kommen. Ja, ich hoffe, ihr könnt noch, seid noch da. Und uns mal den Steuereintreiber anschauen. Also lass uns mal genau das Gegenteil anschauen, diesen Anti-Helden, ja, dieser Steuereintreiber. Auch er ist in den Tempel gekommen. Auch er ist quasi mit diesem Pharisäer in den Tempel gekommen. Und er schien jetzt nicht so selbstbewusst zu sein, ja, vielleicht hat er sich so ein bisschen unwohl gefühlt, so in diesem Tempel. Und dieser Steuereintreiber wusste ganz genau, hey, ich bin vor Gott gar nicht gerecht. Ich bin vor Gott echt gerade echt nicht gerecht. Er wusste, dass er viel Schuld auf sich geladen hat, ja. Und er wusste das wirklich nur zu gut. Und er dachte sich so, hey, ich passe so wie ich gerade bin, hey, so passe ich nicht zu Gott. Ich brauche eine Lösung. Und das Gute ist, dieser Steuereintreiber, er hat echt verstanden, dass er sich selbst nicht reparieren kann. Dass er sich selbst nicht erlösen kann, dass er sich selbst nicht erneuern kann. Er hat gewusst, hey, ich brauche hier eine rundum Erneuerung. Ich brauche die Gnade Gottes. Und das ist dieser große Unterschied von diesem Steuereintreiber. Er hat verstanden, dass er die Gnade Gottes braucht. Wir lesen hier weiter, wie Jesus das Gleiche weiter erzählt, Vers 13. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben. während er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Oder auch die meisten Übersetzungen schreiben: Oder Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, dieser Steuereintreiber, der ein bisschen mit Abstand von dem Pharisäer steht, der sich kaum irgendwie traut, seinen Blick zu erheben, er spricht diesen einen Satz: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Und bei diesem Menschen, der so viele Gebote gebrochen hat, also offensichtlich auch für diesen Pharisäer da, finden wir aber die Wirkung von Gottes Evangelium am deutlichsten. Ja? Obwohl dieser Steuereintreiber so sehr dann daneben gehauen hat in seinem Leben, kommt hier das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, die Gnade Gottes, am meisten zur Entfaltung oder am größten. Und das ist, was auch Paulus schreibt in seinem Römerbrief. Ja? Paulus ist da so ein cooler Typ, der ganz viel geschrieben hat, auch im Neuen Testament. Und er schreibt im Römerbrief 3,28: Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Amen. Allein, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Nicht wegen meiner guten Taten. Und dieser Mann, dieser Steuereintreiber, hat es kapiert. Er hat es gecheckt. Ja, er hat sowas von gecheckt. Nicht meine Leistung hier ist entscheidend. So, während Religion sagt, klar, Gottes Gnade brauche ich ein bisschen vielleicht für die Dinge, die ich nicht schaffe. Ja, so 60% schaffe ich selbst und 40% vielleicht ein bisschen Gnade, ja, dass ich auch meine Religion auch irgendwie vertreten kann und sagen kann, hey, ich glaube wirklich an Gott, so, ja, so ein bisschen Gnade ist auch drin. So meine Gebete, mein Gottesdienstbesuch, meine Wiedergutmachung von Sünde, so. Und je nachdem, wie fromm du vielleicht bist, verschiebt sich die Prozentzahl. Vielleicht sagst du, hey, vielleicht nur 10% Gnade, aber 90% Leistung. Und das sagt Religion, ja. So, ja, vielleicht ein bisschen Gnade, vielleicht sogar gar nicht Gnade, ja. Aber das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, die Gnade Gottes sagt, es gibt nur die 100% Gnade. Es gibt kein 50-50, es gibt kein 90-10, es gibt nur 100% Gnade für dich. Das hat dieser Steuereintreiber echt kapiert. Und in seiner Haltung und in seinem Gebet sehen wir das, dass er so das bereut. Hey Gott, hey, ich bin ein Sünder, ich hab was falsch gemacht. Bitte sei mir gnädig. Und in seiner Haltung sehen wir, wie er verstanden hat, Gott, ich bin 100% auf deine Gnade angewiesen. Und in den meisten Übersetzungen steht hier auch, dass er sich an die Brust schlägt. Ja? Das steht jetzt in der Neues Leben-Übersetzung nicht. Aber dass er sich an die Brust schlägt, und das ist ein Zeichen davon, dass ihn die Schuld quält. Ja, so sehr hat ihn das gequält. Boah, da ist sowas in meinem Leben, so eine Last. Gott, ich muss das irgendwie loswerden. Und er wusste, hey, ich bin angewiesen auf die Gnade Gottes. Und was man hier noch erkennt in seinem Gebet, ja, das war, dass es kein 10-Minuten-Gebet war. Es war nicht diese 5 Ichs. Es war nicht diese, Gott, guck mal, wie gut ich bin. Ja. Guck mal, was ich gemacht habe. Sondern es waren keine großen Worte. Es war einfach nur ein Schrei der Verzweiflung über seine Schuld. Ja. Ein Schrei nach Gnade und Vergebung. So, Gott sei mir Sünder gnädig. Und in 1. Johannes 1, Vers 9, da lesen wir auch: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. So, Gott sei mir Sünder gnädig. Und jetzt kommen wir zum Finale, ich komme auch zum Schluss. Jetzt im letzten Vers, da kommt Jesus auch zu seiner Beurteilung. Ja, und vielleicht, du weißt auch vielleicht schon, was kommt, vielleicht überrascht dich das gleich auch. Auf jeden Fall, die Zuhörer damals hat es richtig überrascht. Ja, die waren einfach überrascht von dem, wie Jesus das jetzt bewertet. Für uns vielleicht heute nicht mehr so überraschend. Aber hier sagt jetzt Jesus im Vers 14: Ich sage euch, dieser Sünder, also und nicht dieser Pharisäer, kehrte heim als ein von Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als einer von Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Und wir haben jetzt diesen Kontrast gesehen, ja? Wir haben gesehen, wie am Anfang der Kontrast da war zwischen diesen zwei Personengruppen, oder zwischen diesen zwei Personen, dieser Pharisäer, ja, als gut lebender Mensch, dann dieser Steuereintreiber, der so viel Schlechtes getan hat. Und dann in diesem Gebet haben wir auch diesen Kontrast gesehen, ja, dieser selbstgerechte Pharisäer, der sehr, sehr auf sich bezogen gebetet hat. Und dann dieser Steuereintreiber, der geschrien hat, hey Gott, sei mir gnädig. Auch ein Kontrast. Und jetzt wird es hier auf den Kopf gestellt, weil wirklich die Zuhörer dachten wirklich damals, hey, natürlich, der Pharisäer wird gerecht gesprochen vor Gott. Also sie haben wirklich gedacht, da wird jetzt Jesus sagen, ja, und ja, der wird heimkehren und er wird der Gerechte vor Gott sein. In deren Denken war es so, Leistung, 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 das dann, was in außen sich widerspiegelt, das ist, was zählt, ja. Das Einhalten, das so, hey, meine Leistung, das ist, was zählt vor Gott. Und deswegen war es für die hier voll überraschend, dass Jesus das so sagt. Hey, der Steuereintreiber, diese Person, die ihr verabscheut, die ihr hasst, die steht vor Gott gerecht. Und wie kann das sein? Ja, der Steuereintreiber, dieser Steuereintreiber, dieser Sünder, der versuchte erst gar nicht mit Religion anzukommen. Er hat es nicht mal geschafft, ja, hey Gott, ich bin ein Sünder, aber ich habe ja auch was Gutes getan. Ich habe ja meiner Mom geholfen. So, ne? Er hat gar nicht damit angefangen. Er hat nur gesagt, hey Gott, ich bin ein Sünder. Sei mir gnädig. So. Da war kein Und, ja, aber vielleicht, ich bin ja nicht so schlecht, oder? Er hat gar nicht damit angefangen mit Religion. Er hat hier keine selbstgerechte Fassade aufgebaut. Er war auf die Gnade Gottes angewiesen. Er war auf diese Vergebung Gottes angewiesen. Ja, so eine komplette Erneuerung. Ich kann mich nicht zu Gott hocharbeiten, hat er sich auch gedacht. Hey Gott, ich weiß, ich bin einfach ein Sünder, der Gnade braucht. Ich kann mich nicht hocharbeiten zu dir. Weder durch gute Taten, weder durch irgendwelche Besuche, weder durch lange Gebete, weder dadurch, dass ich das ganze Alte Testament auswendig kann. So, hey Gott, all das zählt nichts vor dir, wenn ich nicht ehrlich bin und sage, dass ich dich brauche, dass ich deine Gnade brauche. Und dieser Pharisäer, ja, er hat sich auf die guten Taten verlassen. Aber er ging leer aus. Ja, er ging leer aus. Er hat sich selbst vor Gott erhöht. Ja. Er hat sich selbst den Status gerecht zugesprochen. Und er hat sich auf sich selbst verlassen und war dann von Gott verlassen. Ja, er hat sich auf sich selbst verlassen und war dann von Gott verlassen. So dieser Steuereintreiber, so sagt Jesus hier, er war der Gerechtgesprochene. Er war es. Er war es. Und Rechtfertigung auch im biblischen Sinne ist jetzt nicht nur Vergebung der Schuld, was ja richtig stark ist. Ja? Gott vergibt dir und mir die Schuld, wenn wir Jesus annehmen. Das ist eine Kraft. Das ist etwas, was in dir frei wird. Wenn du heute hier sitzt und du spürst eine Last in dir und du weißt, hey, da gibt es doch so viel Mist in meinem Leben, was ich noch nicht bekannt habe. Hey, wenn du das spürst in deinem Leben, dann ist heute Vergebung für dich da. Und das ist die Rechtfertigung. Aber die Rechtfertigung bleibt da nicht stehen. Ja? Rechtfertigung bedeutet auch, Gott gibt dir einen neuen Zustand. Die Vergebung ist Gottes erster Schritt, aber die Rechtfertigung heißt auch, dass Gott dir einen neuen Zustand gibt, eine neue Identität. Er sagt, hey, du darfst jetzt bei mir sein. Du bist jetzt ein Kind Gottes, du bist mein Kind. Ja, das ist auch ein Zustandswechsel, ein Identitätswechsel. Und nicht nur, die Schuld ist dir vergeben, nein, es ist mehr. Es ist sogar, hey, du hast eine neue Identität, du bist Kind Gottes. Und Rechtfertigung hat ihr Zentrum in Jesus. Ja. Sie kann nur durch Jesus passieren. Am Kreuz, als Jesus für uns starb und in der Auferstehung. Dort ist diese Power drin. Ja. Dort ist diese Vergebung drin für unser Leben. Und es ist so, als wenn du hochverschuldet bist. Jetzt nicht wegen Geld, sondern einfach wegen deiner Sünden, ja, wegen deiner Fehltritte, wegen dem, was du schlecht gemacht hast. Ja. Jetzt nicht wegen Geld, sondern wenn du hochverschuldet bist, jetzt wegen deiner Sünden. Dann ist das wie als wenn Jesus dir einen Scheck hinhält und sagt, hey, ich habe dafür bezahlt am Kreuz. Und deine Antwort ist eigentlich nur, diesen Scheck entgegenzunehmen, hey Gott, ich bin ein Sünder, sei mir bitte gnädig. Und indem du dieses Gebet sprichst, nimmst du diesen Scheck entgegen und dieser Scheck ist auch vollwertig, es ist vollständig. Du brauchst nicht nur sagen, ach ja, ich muss noch 10% aufholen, sonst ist es ja nicht abgedeckt. Nein, hey, wenn du hochverschuldet bist mit deinen Sünden, dann reicht dir Jesus heute diesen Scheck und sagt, ey, ich bin am Kreuz dafür gestorben. Nimm es an. Nimm es an für dich. Und Jesus will mit dieser Geschichte nicht sagen, dass es einen gerechten und einen ungerechten Mann gibt. Eigentlich will Jesus sagen, es gab zwei ungerechte Personen, aber nur einer hat das gemerkt. Das ist eigentlich so, was Jesus hier deutlich machen möchte. Das sind zwei Personen. Beide waren eigentlich verloren. Aber einer hat gemerkt, dass er verloren war. Und ich sag dir, wenn du auf dieser Spur von Religion unterwegs bist, dass du sagst, hey, ich bin so unfrei in meiner Beziehung zu Gott, ja, du hast ständig diesen Druck in dir, boah, okay, ich muss diese christlichen Werte leben, ich muss Bibel lesen, ich muss das, hey, du musst gar nichts. Bei Gott musst du erst gar nichts, du darfst Gottes Gnade annehmen und das ist eine Befreiung, die du erlebst. Und natürlich, aus dieser Beziehung zu Gott, dann willst du auch Dinge tun. Natürlich kommen Taten hervor, früher oder später. Aber die Basis ist, dass Jesus für dich gestorben ist, auferstanden ist und dass er dich freispricht. Das ist die Basis, auf die du stehst. 100% Gnade. Und da gibt es keine Premium-Mitgliedschaft, ja, so wie bei Amazon Prime. Hey, du musst noch ein bisschen was draufzahlen, damit du ein paar mehr Features hast. So, nein, nein. Hey, wenn du Jesus annimmst, dann bist du Kind Gottes. Und dass wir vor Gott gerecht sind, ist 100% Gnade. Und es ist Gottes großzügige Vergebung, die wir zu keinem Prozent verdient haben. Ja, es ist kein Prozent haben wir uns verdient von dieser Gnade. Und meine Hauptaussage ist heute eigentlich nicht Leistung, sondern ein Herz, was umkehrt und auf Gott ausgerichtet ist, das nimmt Gott an. Also nicht Leistung, sondern ein Herz, was umkehrt und auf Gott ausgerichtet ist, das nimmt Gott an. Komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn du hier bist. Du darfst aufstehen, musst nicht aufstehen. Lass unsere Augen schließen. Und vielleicht ist es eine Message, die du schon irgendwie tausendmal gehört hast, so, ja, Gottes Gnade, Gott ist gut und ich weiß, ich habe Fehler und so weiter. Aber ich will dich heute echt einladen, dass du so ehrlich wirst wie nie zuvor in deinem Leben und dass du dich fragst, hey, bin ich auf einer Spur der Religion unterwegs? Bin ich auf dieser Seite der Religion unterwegs, dass ich so viel immer denken muss, dass ich leisten muss, dass ich vor Gott irgendwas tun muss, damit er mich annimmt? Hey, wenn du auf dieser Spur unterwegs bist, dann ist Jesus heute hier und er sagt dir, hey, komm zu mir. Es ist kein Problem, du kannst so kommen und nimm meine Gnade an. Komm nicht mit Leistung, komm nicht mit irgendwelchen Dingen, die du irgendwie ja, mir bringen möchtest, sondern komm mit deinem Herzen, was sagt, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Aber vielleicht bist du auch hier heute Abend und du sagst, ja, eigentlich, ich habe noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen. Das ganze Gott-Ding, Jesus-Ding, das kenne ich gar nicht. Und das ist mir irgendwie fremd, vielleicht höre ich das zum ersten Mal. Aber du weißt in deinem Leben, du spürst gerade an diesem Abend, hey, da ist aber eine Last in dir. Da ist etwas, was dich irgendwie hält, was dich kettet, was dich einengt. Und du weißt, okay, Gott, es gibt dich vielleicht irgendwie. Und wenn du heute hier bist, dann befreie mich davon. Gott, vergib mir meine Schuld. Vielleicht bist du auch, ja, vielleicht bist du heute so ein Steuereintreiber in diese Richtung, ja. Und dann sagt Jesus genauso, hey, komm zu mir, ich habe 100% Gnade für dich, 100%, du musst nichts hinzutun. Das ist mein Scheck für dich an diesem Abend. Das ist das Schöne am Kreuz, ja? Egal von welcher Seite du kommst, wir treffen uns in der Mitte, wir treffen uns am Kreuz. Und das ist egal, was du mitgebracht hast. Das ist egal, welche Geschichte du mitgebracht hast. Egal, was du getan hast. Egal, wie schlimm du gedacht hast. Wie schlimm du ja, über dein Leben gedacht hast vielleicht. Oder über deine Freunde, über deine Familie, über Dinge. Oder egal, wie gut du über dich gedacht hast. Egal, wie selbstgerecht du über dich gedacht hast. Es ist sowas von egal, wenn du sagst, okay, Jesus, ich komme heute. Ich komme heute zur Mitte, zum Kreuz. Und hier bin ich. Hier ist mein Herz. Gott sei mir gnädig. Hey, wenn du hier bist, das ist dein Gebet heute Abend. Egal von welcher Seite, ob es zum ersten Mal ist, zum zweiten Mal und du willst nur was klarstellen heute, du willst heute mal eine Entscheidung treffen, hey, dann bitte sei so mutig und heb deine Hand, ja? Wir haben unsere Augen geschlossen. Wenn du hier bist, heb deine Hand, ich sehe es und ich will gerne von hier vorne für dich beten. Bist du hier? Danke. Danke. Hey, sei mutig. Wenn du in deinem Herzen was spürst, dann heb deine Hand. Come on. Das ist so gut. Okay, ich bete und du kannst gerne mitbeten. Hey, danke Jesus, 100% Gnade von dir ist da. Und ich bete, dass du gerade jetzt die Herzen berührst, die gerade mal bewusst ihre Hand gehoben haben und die gesagt haben, hey, ich bin heute hier und ich lebe so ein Leben und ich will diese Gnade endlich mal annehmen für mein Leben. Gott, ich bete, dass du gerade jetzt kommst und vielleicht ganz neu kommst. Vielleicht war schon mal eine Zeit da, wo wir gelebt haben, auch in Gnadendusche, Gott, heute über diese Person gerade echt dein Wasser ausgießt, Herr, diese Gnade ausgießt, Gott. Und ich bete, dass wirklich wir an diesem Tag heute erleben, dass deine Gnade uns frei macht, uns nicht kettet, uns nicht irgendwie einhängt, sondern die macht uns frei von Religiosität, von Unglaube, Gott, von Sünde, Herr, von all dem, was uns irgendwie auch einengt. Gott, ich danke dafür, dass deine Gnade uns frei macht. Sie macht uns frei. Und ich spreche jetzt gerade diesen Leuten zu, die sich gerade gemeldet haben. Die Gnade Gottes macht dich frei. Und egal, wofür du dich gerade gemeldet hast, Gott weiß es und Gott sieht es und Gott ist begeistert davon, dass du gerade jetzt ehrlich warst und dass du gesagt hast, ja, hier bin ich. Hier ist mein Herz, Gott, sei mir gnädig. Danke, Jesus, dafür. Und danke, dass wir auch jetzt singen dürfen, Herr, auch in unserem Herzen, auch wenn wir vielleicht nicht mitsingen dürfen so richtig. Gott, wir dürfen aber in unserem Herzen singen und das so bekennen. Aber wir möchten dir nah sein. Wir möchten ein Stück von deinem Himmel erleben, auch jetzt an diesem Abend wieder erneut. Wir möchten dich groß machen. Wir möchten erleben, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst und alles wunderbar machst, Gott. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber Gott, du arbeitest in uns, du arbeitest mit uns und wir können uns freuen, Herr, mit dir unterwegs zu sein. Du bist ein guter Gott. Amen.